Nicht schlecht, Frau Specht, der Frauenfußball-Podcast.
Der FC Bayern hat gute Chancen aus Champions-League-Finale. In der Liga sind jede Menge Tore gefallen und auch einige ungewöhnliche Ergebnisse, würde ich sagen, wodurch die Liga unfassbar spannend bleibt, sowohl unten als auch oben. Und mit all diesen Dingen haben wir, wie Arne Zeigler immer so schön sagt, wieder eine pickepackevolle Sendung heute. Aber bevor wir zur Sendung kommen und zum Sportlichen, Danny, erstmal die wichtigste Frage an dich natürlich. Warst du beim City-Bäcker und hast ein Croissant gegessen?
Ich hab's befürchtet, dass das kommt. Nein, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich es nicht gemacht habe. Ja, auch das stehe ich, das gebe ich zu. Ich würde jetzt auch gerne sagen, ich würde es nachholen, aber ich möchte jetzt keine wieder leeren Versprechungen machen. Es wird aber noch passieren, aber ja, das ist immer so, wenn du morgens am Wochenende aufstehst, dann ist der Weg zum normalen Bäcker ein bisschen kürzer. Und wie gesagt, der City-Bäcker ist halt ein bisschen weiter. Und nochmal, Schande über mein Haupt, ich habe es vergessen, aber komme ich noch drauf zurück.
Aber bist du denn am Wochenende schon der Brötchen-Croissant-Typ?
Nee, ich nicht. Meine Freundin schon. Also ich bin zuständig halt für Brötchen holen, das auf jeden Fall. Ich bin aber der klassische Brötchen-Typ. Und dann Madame, gerne mal noch ein Croissant dazu. Aber nee, ich bin nicht, also hin und wieder mal ja, ein Croissant, aber das ist halt eher selten. Ich glaube, das ist dann so, wenn ich ein ausgedehntes Frühstück habe, mit einem kleinen Brunch oder so verbunden, wo dann auch mal ein Rührei dabei ist, dann haben wir auch gerne mal ein Croissant.
Aber dann schon wenigstens ein Körnerbrötchen oder jetzt auch so die ganz normalen Brötchen?
Nee, ich bin ein großer Fan des Ballastobrötchens, das ist aber auch ein Körnerbrötchen. Habe jetzt zwischendurch auch mal das Süßkartoffelbrötchen für mich entdeckt, aber ich bin kein normales Brötchen. Demnächst auch noch einen Frühstückspodcast. Ja. Ist, ja. Wie hast du dein Ei denn? Weich, Medium oder hart gekocht?
Ja. Nee, Medium. Nicht hart, aber auch nicht ganz weich, so die Mitte.
Sehr gut, sind wir uns wenigstens da einig.
Ja gut, bevor wir jetzt zu sehr hier ins Frühstück ausschweifen, wollen wir nochmal vielleicht unseren Gast dazu holen und da auch mal nachhören, was es da vielleicht so zum Frühstück gibt. Herzlich willkommen, Chiara Loos.
Hallo.
Ich denke mal, dir geht's nach dem Ergebnis am Wochenende ganz gut gerade.
Ja, also es ist echt ein gutes Gefühl gewesen, mit so einem Sieg aufzuwachen. Und ja, mir geht's super.
Und was gab's heute zum Frühstück?
Ich habe lange geschlafen, habe tatsächlich mir dann Rührei gemacht, mit ein paar Tomaten reingeschnitten und ja, einen Joghurt noch gegessen. Und im Orangensaft.
Okay, also komplett ohne Brötchen und irgendwelche Weizenprodukte, ganz gesund.
Ja, ab und zu auch mit Brötchen.
Chiara, bevor wir zum Spiel und zum Sportlichen kommen, wollen wir auch dich natürlich erstmal wieder ein bisschen persönlich kennenlernen. Dich hat unser Freundebuch erreicht und wir fangen wie immer mit der ersten Frage an. Man nennt mich auch, hast du einen Spitznamen?
Ja, also früher war ich immer Ki. Und dann, als ich in Saarbrücken gespielt habe, hat man mich dann Kiki genannt. Und jetzt ist es auch ein bisschen nach Sand durchgedrungen.
Kiki, aber ist das dann nicht eher C eigentlich?
Ja, mein Bruder hat das irgendwie, als ich klein war, hat er mich mal Ki genannt.
Dein Bruder hat dich auch zum Fußball gebracht, ne?
Genau, ja. Er hat mich dann mitgenommen auf dem Sportplatz. Und hat schon früher im Garten, als wir gekickt haben, gesagt, Mama, Chiara muss ins Fußball und dann hat er mich mitgenommen und dann ist es so geschehen.
Wie ist das, wenn ihr heute bei der Familie seid? Schafft man das auch dann zusammen nochmal zu spielen oder hört das irgendwann auf?
Ja, als ich bei Saarbrücken war, habe ich tatsächlich noch einmal die Woche bei ihm im Verein mittrainiert, also mit den Männern, weil mir das mal gut getan hat, mit Männern noch weiterhin zu trainieren. Und ja, sonst in der Freizeit sind wir gerne mal noch kicken gegangen, aber jetzt mit Corona ist es natürlich nicht mehr so.
Okay, wir nehmen mal die nächste Frage. Meine Rückennummer vielleicht oder auch Lieblingszahl kann sich natürlich auch unterscheiden.
Also meine Rückennummer hier ist ja die 7, aber ja, ich hatte auch schon die 10 und meine Lieblingszahl ist eigentlich auch die 10, weil ich habe auch am 10.01. Geburtstag und deswegen war schon immer die 10. Unsere Hausnummer ist auch die 10, also irgendwie hat die 10 mich verfolgt.
Ist das eigentlich heute im Verein noch so? Ich kenne auch noch so ein bisschen vom Amateurfußball, da war die 10 immer sehr heiß begehrt und es wurde immer hart diskutiert, wer die in der Saison tragen darf. Ist das bei den Profis auch noch so?
Ich denke schon. Die 10 ist schon so eine besondere Nummer.
Bei uns war es eigentlich genau das Gegenteil. Also du hast recht, es ist eine besondere Nummer, aber in der Liga, in der ich immer früher gespielt habe, war es so, wer zum ersten Mal die 10 trug, musste gleich eine Kiste schmeißen. Und es war dann natürlich so, dass am Ende dann der Trainer dafür gesorgt hat, dass jeder mal in der Saison die 10 trug.
Das ist schlau.
Ja, aber es ist natürlich so, dass die 10 hat natürlich irgendwie was Magisches. Das heißt, würdest du dich dann auch selbst dann, also ist die 10 nur so deine Lieblingszahl oder würdest du dich vom Spielertyp auch so als typische Zehnerin bezeichnen? Spontan würde ich ja sagen, passt die 7 ja auch eigentlich vielleicht vom Spielertyp ein bisschen besser zu dir.
Ja, vom Spielertyp eigentlich eher die 7. 10 auch, ja, weil ich auch sehr technisch basiert bin, aber so als Flügelspielerin hat man dann doch eher die 7.
Nächste Frage, das mache ich gern.
Ja, eigentlich shoppen gehen oder mit Freunden treffen. Also ja, Freunde sind für mich eigentlich das Beste, was es gibt. Und ja, ich freue mich dann neben dem Fußball dann Zeit mit denen verbringen.
Jetzt, ich würde sagen, sowohl shoppen als auch Freunde ist dann gerade beides eine schwierige Zeit für dich gerade wahrscheinlich, oder?
Ganz schwierig, ja. Ja, schon Herzschmerz, nicht mal so schön durch die Stadt schlendern zu können. Meistens gehe ich mit meiner Mama shoppen. Und ja, jetzt muss man ja sogar mit Termin shoppen gehen. Und das kann man nicht zu zweit, sondern allein. Also momentan gibt es kein Shopping für mich, nur online.
Weil du sagst, nur online. Also wie stehst du denn, jetzt kommen die spannenden Themen, dem Online-Shopping gegenüber? Weil ich gebe das auch ganz offen zu. Ja, auch ich oute mich, dass ich sehr, sehr gerne shoppen gehe. Für mich ist Shoppen aber, ich gehe irgendwo hin, ich schlendere durch und gucke es mir an. Ich war und bin eigentlich immer noch kein richtiger Online-Shopper. Bis meine Freundin irgendwann sagte, du musst einfach auch Online-Shopping lernen. So, und jetzt fangen wir so langsam an, dass ich auch mal da reinkomme. Also, ich finde irgendwie so, dass es ist trotzdem nichts für mich. Also, weil ich will das ja auch im Laden irgendwie sehen und ich tue mich da schwer. Wie stehst du denn im Online-Shopping jetzt gegenüber? Das ist doch was anderes.
Ja, ich bin eigentlich auch deiner Meinung. Also, ich gehe auch lieber in die Geschäfte und probier die Sachen an oder lass mich inspirieren und ja, ich muss auch die Stoffe irgendwie anfassen und gucken, ja, passt es, mag ich das, ja, und im Internet, ja, das ist mir auch alles zu viel, alles durchzugucken, auch so zeitintensiv und ja, mich alles da vor den Laptop zu setzen und halt runter zu scrollen und alles durchzugucken, da bin ich doch lieber im Geschäft drin und kann es auch dann direkt anprobieren und muss es dann nicht wieder zurückschicken und hab den Stress. Weil ich vergesse es dann vielleicht auch mal.
Das wollte ich gerade sagen, das ist auch so mit meinem Hauptproblem, dass ich schon öfter Sachen hatte, die mir entweder dann doch nicht so gefallen, aber auch nicht gepasst haben. Ich habe es aber eigentlich nie zurückgeschickt, weil ich dann dafür immer zu faul war. Und dann habe ich es irgendwie immer versucht, an Freunde abzuschieben oder keine Ahnung was zu machen. Aber ich habe noch nie was zurückgeschickt, glaube ich. Deswegen bin ich auch nicht so der Online-Shopping-Fan.
Vor allem jetzt, wo man bei der Post immer Schlange stehen muss bei uns. Jedenfalls hier bei uns ist es so, dass du immer Schlange stehst.
Ja, absolut.
Ja, verstehe ich.
Nächste Frage, ich höre am liebsten, was läuft denn bei dir für Musik?
Hip-Hop oder momentan noch ganz viel deutsche Musik, also Deutschrap höre ich schon gerne, ja.
Deutschrap finde ich sehr gut, was hörst du da so?
Ja, da sehe ich ein Grinsen bei Markus, da gehen die Mundwinkel aber direkt nach oben.
Also so weiblich höre ich viel Loredana und von männlichem her ja, gibt es viele, UFO 361, Luciano, wen höre ich noch, ja, Capital Bra. So die üblichen Apache.
Ja. Aber schon eher dann so ein bisschen Gangster-Rap-mäßig.
Ja. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich höre vielleicht ein bisschen Gangster-Musik.
Ich habe hier nicht weit von mir Haftbefehl-Konzertkarten hängen. Da bin ich nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt, ey. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das live so gut ist, aber ich habe echt Bock drauf. Ich glaube, das wird ganz spannend.
Ja, ich komme ja auch aus Mainz, ist ja in der Nähe von Frankfurt und ja, da bin ich auch schon öfter gewesen, habe ich auch schon den einen oder anderen gesehen, sogar Farid Bang in der Stadt gesehen, da sieht man manchmal die einen oder anderen, bin ich mal gespannt, aber Haftbefehl ist ja eher so der Schreier und da geht's ja richtig ab.
Ja, das stimmt. Aber hörst du gar keinen Deutschrap, Danny, oder so die alten Sachen wahrscheinlich, oder?
Was sind denn die alten Sachen?
Absolute Beginner, vielleicht auch Sim Deluxe, Freundeskreis.
Ja, okay, das ist so Freundeskreis oder jetzt Fünf Sterne Deluxe, das ist noch so, wahrscheinlich gilt Fettes Brot nicht mehr als Deutschrap oder Hip-Hop, also das ist natürlich, das ist noch meine Zeit, aber die ganzen Fremdwörter, die ihr da eben durch die Gegend geballert habt, da verstehe ich nichts von. Ich war wieder bei Farid Bang dabei, den ich einfach mal, der einfach den, finde ich, mit den dämlichsten Spruch aller Zeiten gebracht hat. Als er meinte, Mario Götze beim BVB ist wie die Gurke auf dem Hamburger. Sie ist halt da, aber keiner will sie so wirklich haben. Hab ich dann tatsächlich darunter kommentiert. Und Farid Bang, weil ich glaube, Farid Bang hat ja auch so ein bisschen auch BVB-Bezug. Ich sage, Farid Bang beim BVB ist genau wie Mancherie in der Ferrero die Besten, sind halt da, aber jeder findet sie zum Kotzen. So, das war halt meine Replik darauf. So, das ist das Einzige, was mir zu Fahrrad Bang einfällt.
Sehr gut. Und hat er nochmal reagiert, oder?
Nö, es gab ein paar Likes, aber er hat sich.
Konnt ignoriert die Kritik, so machen wir es. Wer ist denn deine Lieblingssportlerin oder dein Lieblingssportler?
Puh, also ich bin Fan schon von Ribéry, Mbappé, Neymar sind so meine Lieblingssportler.
Ja, alles eher so die Techniker auch.
Genau.
Ja. Ribéry, der spielt ja eigentlich noch in Frankreich, ja, ne? Ach, nee, in Italien, in Florenz, ne? Ja, okay. Ja, ich fand den auch immer fußballerisch halt geiler Typ, aber ich habe es auch immer gehasst, wenn Dortmund gegen den gespielt hat. Das ist halt so, auf dem Platz war das wirklich. Also, ne, den hast du halt echt nicht gern als Gegner, weil er sich schon nicht immer so gut benommen hat. Aber fußballerisch, klar.
Nee.
Ich weiß noch, ich habe letztens noch, ich weiß gar nicht, wo das war, einen Bericht gesehen, als der damals in die Bundesliga gewechselt ist zu Bayern, wie da alle ausgerastet sind, als der so einen hohen Pass irgendwie ganz gut angenommen hat und dann irgendwie ihn überlupft hat. Was sag ich mal heute, also ist ja der Fußball technisch ein bisschen weiter, aber damals sind alle so eskaliert, als es so einen Ribéry in der Bundesliga gab, das war schon ganz witzig.
Ja, das stimmt.
Gut, aber dann kommen wir doch von Ribéry in den alten Zeiten mal vielleicht zur aktuellen Bundesliga-Situation der Frauen und damit zur Lage der Liga. Denny, fass doch den Spieltag nochmal zusammen.
Gerne, ein Spieltag, der sich ja so ein bisschen gezogen hat. Dieser 18. Spieltag, der schon am Mittwoch begonnen hat mit dem FC Bayern im Gastspiel bei Turbine Potsdam. 3:2, am Ende dann gewonnen. Wer es gesehen hat, gut, am Ende 3 Punkte sind 3 Punkte, aber nach der Niederlage der Bayern, das ist ja auch in der Zwischenzeit zwischen unseren Podcasts passiert in Hoffenheim, wird das Ding da oben ja nochmal richtig schön eng. Auch da steuert es auf ein Finale zu in 2 Wochen dann. So ein Finale, ein richtig schönes Endspiel. Also ich habe schon das Gefühl, so ein leicht feuchtes Pfötchen bei der einen oder anderen Bayern-Spielerin erkannt zu haben. Aber am Ende haben die es halt gewonnen, die 3 Punkte im Sack. Am Freitag gab es dann schon das Spiel Leverkusen gegen Essen. Schöner Westschlager wieder 2:1. Leverkusen wirklich immer wieder, können wir es sagen, Woche für Woche beeindruckende Saison. Die spielen. Wolfsburg letztlich 4:0, am Sonntag dann souverän beim MSV Duisburg. Frankfurt gewinnt erneut gegen Freiburg. Die haben ja immer zurzeit den Doubleheader gegen ihre Gegner. Also wie im Pokal Freiburg auch gegen Frankfurt in der Liga unterlegen, 0:3. Ja, und dann haben wir den Abstiegskampf. Und da gibt es noch jetzt mal richtig heiß her. Ich denke mal sicherlich sehr, sehr überraschend. Meppen gewinnt zu Hause gegen Hoffenheim mit 1:0. Ja, und dann haben wir das torreichste Spiel am Wochenende. Da können wir natürlich gerne drüber sprechen. Sand gegen Bremen 6:1 am Ende. Wie gesagt, sprechen wir gleich ausführlich drüber. Gucken wir kurz auf die Tabelle. Ich habe es gesagt, vorne die Bayern jetzt mit 54 Punkten. 2 Zähler vor dem VfL Wolfsburg. In 2 Wochen kommt es da zum direkten Duell. Hoffenheim Dritter mit 37 Punkten. Ja, Verfolger sind jetzt Potsdam und Leverkusen mit jeweils 32 Punkten, also 5 Punkte Rückstand. Das wird sicherlich eng, also muss schon viel passieren, damit Hoffenheim sich das dann noch nehmen lässt, den Champions-League-Platz auf der 6. Eintracht Frankfurt und die 7 SG Essen. Frankfurt 27, Essen 24. Die beide haben noch ein Nachholspiel. Das wird jetzt in den kommenden Tagen noch ausgetragen. Warte, ich muss kurz schauen, dass ihr es auch wisst. Damit ich nichts Falsches sage, es ist ja am 5.5. findet das Spiel statt. Und dann haben wir Freiburg auf der 8 mit 24. So, und jetzt sind wir im Abstiegskampf Bremen. Denen tut es ganz gut, dass sie dieses Bonusspiel, wie wir es vor 2 Wochen schon mit Michel Ulbricht genannt haben, gegen Leverkusen gewonnen haben. Stehen bei 16 Zählern, Meppen 13, Sand 11, ja, und Duisburg mit 4 Punkten Tabellenletzter. Das heißt dann so schön, theoretisch ist es noch möglich, aber ich denke, dass man beim MSV Duisburg schon bei 9 Punkten Rückstand bei noch 3 Spielen mit Liga 2 planen wird. Das will Sand natürlich nicht, Chiara, und dann erzähl uns doch mal, wie es denn dazu kam, dass es lange, lange Zeit 1:1 stand und dann ja ihr eurem, ich sag mal, dem Namen des Stadionmagazins, dem Sandsturm, dann wirklich in der Tat im wahrsten Sinne des Wortes umgesetzt hat auf dem Rasen.
Ja, wir hatten schon in der Halbzeit gesprochen. Also der Trainer hat gemeint, ja, wir brauchen jetzt erstmal Geduld. Und ihr werdet merken, nach 20 Minuten wird sich das Blatt wenden und in unsere Richtung, hat er sogar gesagt. Und dann war es auch tatsächlich so, ich denke, mit dem 2-1 ist dann irgendwie der Groschen gefallen und dann ging es richtig los. Dann hat jeder noch mehr Selbstvertrauen und dann haben wir echt auch den Turbo gezündet. Und jeder Schuss war irgendwie drin und diesmal hatten wir echt das Glück auf unserer Seite und mal alle Chancen reingemacht, die wir sonst nie reinmachen.
Ja, wahrscheinlich ein ganz neues Gefühl. Vor dem Spiel hattet ihr in 18 Saisonspielen 12 Tore, jetzt mal eben 6 in einem Spiel. Das ist dann wahrscheinlich genau dieser berühmte, ne, 3 Euro ins Phrasenschwein Knoten, der dann irgendwann geplatzt ist.
Ja, es war Wahnsinn. Also ich habe auch nur noch an die Anzeigetafel geguckt und gedacht, träum ich, ja, wirklich. Also ein unbeschreibliches Gefühl und man hat auch irgendwie so eine Energie gespürt. Wirklich, der Knoten ist geplatzt und das hat auch jeder auf dem Platz gespürt und es war einfach Wahnsinn.
Frage ich jetzt aber trotzdem nochmal nach am Ende. Klar, der absolute Wahnsinn, aber noch nach nicht mal 90 Sekunden steht es 0-1. Ihr geht da raus und sagt, es ist ein ganz wichtiges Spiel. Zu Hause gegen Werder Bremen. Ihr nehmt euch wahnsinnig viel vor. 87 Sekunden 0-1. Was geht einem da durch den Kopf?
Ich habe nur gedacht, oh nee, das kann doch nicht wahr sein. Das geht schon wieder so weiter wie die Spiele davor. Aber irgendwie hast du gedacht, okay, es ist jetzt direkt am Anfang vom Spiel, es ist noch nichts passiert, wir haben noch so viel Zeit. Und dann direkt nach 30 Sekunden, glaube ich, das 1-1 und dann war es auch wieder vergessen. Das hat uns, glaube ich, richtig gut, dass wir direkt diesen Anschluss gemacht haben.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, also man hat ja direkt die Reaktion gesehen. Und die letzten Minuten haben ja dann auch gezeigt, dass ihr eigentlich auch echt gut kontern könnt. Ne? Also da war ja fast jede Situation eine Kontersituation. Das ist jetzt was in den letzten Spielen, wo es nochmal eng werden könnte, wobei am Ende beide drücken vielleicht auch nochmal helfen könnte jetzt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren schon immer, das hat uns eigentlich ausgemacht, unser Umschaltspiel. Und es war auch in den Spielen davor schon so. Wir hatten eigentlich immer viele Chancen. Wir haben uns ja auch immer angeguckt nach dem Spiel. Wir hatten immer mehr Chancen, meistens als der Gegner. Aber wir haben einfach unsere Tore nicht gemacht und dann ist es einfach bestraft. Und jetzt haben wir es endlich umgesetzt. Und ich habe Spielerinnen gesehen, die hatten so ein Selbstvertrauen bei uns. Da war jeder Schuss einfach drin.
Du sprichst jetzt gerade das Thema Selbstvertrauen an, dass sie strotzen vor Selbstvertrauen. Ist es vielleicht auch genau das, was am Ende entscheidend war in den Spielen zuvor, dass man vielleicht von den Fähigkeiten oder von den Spielanteilen gar nicht schlechter war, aber dass halt mit jeder vergebenen Torchance, mit jeder Niederlage einfach das Selbstvertrauen so weit gesunken ist, dass man irgendwie vom Kopf her nicht in der Lage war, diese Spiele erfolgreich zu gestalten?
Ja, ich glaube, es war auch viel Kopfsache bei uns auf jeden Fall, weil spielerisch konnten wir oft mithalten und auch die Gegner haben gemeint, ja, ihr habt gut gespielt, aber ja, die Chancen ja nicht gemacht. Und ich glaube, viele hatten sehr viel Druck bei uns und natürlich machst du dir auch Gedanken, ja, was passiert, wenn du verlierst wieder und so weiter. Und jetzt, ja, unser neuer Trainer hat gemeint, ich nehme den Druck jetzt auf mich, spielt befreit, wir haben nichts zu verlieren und so hat es sich auch irgendwie angefühlt dann.
Du hast das Stichwort gerade schon gegeben. Neuer Trainer Alexander Fischinger ist in Sand kein Unbekannter, hat die Mannschaft schon trainiert, 15, 16, sie auch ins Pokalfinale geführt. Für euch als Mannschaft aber sicherlich ein Unbekannter gewesen und vor allem auch mit wenig Zeit sicherlich des Kennenlernens. Beschreibt doch mal, wie liefen denn jetzt so die ersten Tage mit ihm ab, wenn du auch sagst, er versucht den Druck von euch zu nehmen. Wie sah das aus? Also wie waren die ersten Tage unter ihm?
Ja, also wir haben ihn am Donnerstag kennengelernt, genau, Donnerstag früh haben wir uns getroffen, hat er sich erstmal vorgestellt und Donnerstag haben wir zweimal trainiert und er hat eher das Training beobachtet und unsere zwei Co-Trainer haben das Training geleitet, um sich erstmal einen Eindruck zu machen, hat er halt nur geschaut und uns kennengelernt, auch erstmal die Namen alle gelernt und ja, er ist so ein Typ wie Christian Streich, sage ich mal so, von der Art her. Also der pusht und nimmt sich auf jeden Fall mit, mit voller Energie. Ja, und Donnerstagnachmittags haben wir dann nochmal trainiert. Und Freitag dann auch direkt zweimal nochmal trainiert, damit er uns nochmal besser sehen konnte. Auch jeder musste sich ja wieder neu beweisen. Ja, er hat auch gesagt, wir fangen wieder von null an, ja. Ich habe keine Aufstellung, mir ist egal, wer 90 Minuten gespielt hat und wer nicht, ja. Jeder kann sich hier einen neuen Stammplatz erkämpfen und Ja, du hast es auch gemerkt, dass jeder Vollgas im Training gegeben hat und sich gezeigt hat.
Ich wollte gerade sagen, also so ein kurzfristiger Trainerwechsel, der kann ja im Endeffekt jetzt noch gar nicht so einen Rieseneffekt eigentlich haben in den paar Tagen, was er da jetzt so groß umstellen kann. Ist es trotzdem dann so ein Gefühl von frischem Wind oder was ist das, was dann trotzdem so eine Mannschaft dann einfach pushen kann, dass da irgendwie neuer Impuls kommt?
Ja, es war schon so ein Gefühl von frischem Wind, weil ja, er hat so eine richtige Art, die einen mitnimmt und hat auch gesagt, wir sollen frei sein, wieder Spaß haben, ja, und nicht so eingeengt sein und sich unter Druck gesetzt fühlen, ja. Er hat gesagt, er nimmt alles auf sich und er will, dass wir so spielen wie im Training und es kann auch nichts schief gehen und ja, klar, das waren nur 2 Tage mit ihm. Und davor hat auch Nora Häuptl eine super Arbeit gemacht, ja. Aber irgendwie ist halt scheint jetzt beim Spiel der Knoten geplatzt. Ich kann auch nicht genau sagen, warum, aber es ist einfach passiert.
Trotzdem dann, als ihr in die Kabine gekommen seid, habt ihr dann gesehen, Meppen hat überraschend gegen Hoffenheim gewonnen. Ärgert man sich dann trotzdem in dem Moment?
Ja, also ich habe das schon auf dem Platz nach Abpfiff erfahren. Also wir haben uns erstmal gefreut und sind zusammengekommen zum Kreis und kam schon eine Spielerin und hat mir ins Ohr geflüstert, ja, Meppen hat gewonnen und ich. Nee, oder? Weil, ja, du rechnest halt jetzt nicht, dass Meppen gegen Hoffenheim gewinnt. Ja, du, daran denkst du auch eigentlich gar nicht. Und dann sowas zu hören, denkst du, wow, gut, dass wir aber auch das Spiel gewonnen haben, weil sonst wäre es ja schon vorbei gewesen. Also im Endeffekt war es einfach nur gut für uns, fürs Team, ja. Und im Abstiegskampf darfst du auch nicht nur auf die anderen Mannschaften gucken, musst auf dich selbst jetzt gucken und einfach punkten, ja. Und was anderes zählt nicht.
Wenn man mal aufs Restprogramm guckt, nach dem freien Spieltag, trefft ihr dann auf Hoffenheim, wo ja dann hoffentlich für euch ihr das wiederholen könnt, was Meppen dann geschafft hat. Und dann müsst ihr nach Meppen. Wird das so ein bisschen dann vielleicht schon das Endspiel?
Ja, also erstmal zu Hoffenheim. Ja, ich denke, in der Liga kann man jeden schlagen. Also das hat man ja auch gesehen. Und da dürfen wir uns auf keinen Fall verstecken. Und ich denke, da ist auch was drin auf jeden Fall. Und ja, zu Meppen, das wird auf jeden Fall ein Finalspiel. Also die 3 Punkte dort sind die wichtigsten, denke ich.
Glaubst du denn, dass es am Ende auf Sand und Meppen hinausläuft, mit eben nochmal im Blick, dass Bremen tatsächlich am nächsten Spieltag dann in Duisburg spielt, was rein von der Tabelle sicherlich der leichteste Gegner ist, dass Bremen sich damit schon ein Stück weit rausschießen kann aus dem Abstiegskampf?
Ja, auf jeden Fall, aber Duisburg ist auch kein einfacher Gegner. Ich meine, wir und Meppen hatten da auch zu hadern dran und die haben überhaupt keinen Druck mehr jetzt. Die sind komplett befreit, ja. Die haben gar nichts zu verlieren und nach so einer 6-1-Niederlage musst du halt auch erstmal wieder zu Kräften kommen und das vergessen und wieder Duisburg schlagen und das ist auf keinen Fall einfach. Und wenn wir Meppen schlagen, dann ist Bremen auf jeden Fall wieder mit im Abstiegskampf.
Und bei Bremen muss man auch sagen, wenn das gegen Duisburg nicht klappen sollte, müssen die danach noch gegen Potsdam und Wolfsburg spielen. Also haben somit das schwerste Restprogramm eigentlich.
Auf jeden Fall, also es ist auf keinen Fall einfach. Also, wenn wir wirklich gegen Meppen gewinnen sollten, dann wird es auch sehr schwer für Bremen wieder werden.
Das Hinspiel gegen Meppen, sehr knappes Spiel, 2-1 verloren. Was muss da diesmal besser laufen?
Es muss genauso laufen wie gestern, die Chancen nutzen, ja, weil gegen Meppen hatten wir da auch genug.
Dass so, wenn du sagst, Chancen nutzen, ist das wirklich so eine reine Kopfsache dann am Ende, was jetzt vielleicht so ein Spiel wie am Sonntag da so ein bisschen was bewirken kann?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Meppen und wir sind ziemliche ähnliche Mannschaften, ja. Und da wird Mentalität auf Mentalität treffen, ja. Das ist ganz klar. Und ja, da wird auf jeden Fall die Mannschaft gewinnen, die den größeren Willen hat an dem Tag. Und das sind dann hoffentlich wir.
Es ist ja auch für dich dein erstes Bundesliga-Jahr. Merkst du da schon einfach nochmal einen großen Qualitätsunterschied jetzt auch?
Auf jeden Fall. Das ist ein kompletter Unterschied von erster zu zweiter Liga, von der Qualität, von der Physis, alles, ja. Also da musste ich mich auch erst dran gewöhnen.
Was würdest du sagen, was war dein ja, persönliches Highlight dann bislang in dieser Bundesliga-Saison? Man darf ja durchaus sagen, du bist die erfolgreichste Torschützin bei Sand. Auch das habe ich jetzt gerade eben nochmal gesehen. Auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch vom Fachmagazin Elfen
Danke.
in die, so, sagen wir mal, die Top 11 des Spieltags gewählt worden mit deinem Tor plus Assist. Aber ich erinnere mich natürlich auch noch gerne an dein allererstes Bundesliga-Tor. Das war das Siegtor gegen Frankfurt. Auch da noch ein Assist. Also, was war so vielleicht das Highlight?
Ja, das Frankfurt-Spiel war eigentlich mein absolutes Highlight. Ja, da hatte ich auch bei meinem ersten Tor irgendwie Tränen in den Augen, weil es so schön war. Und dann noch der Sieg, weil du hast gesagt, Eintracht Frankfurt, das ist ein Wahnsinnsverein, ja, und wir gewinnen hier 3-2. Und 3-2 zu gewinnen ist einfach ein schönes Ergebnis. Und das hat einfach so Spaß gemacht. Und das war einfach ein super tolles Erlebnis, werde ich nie vergessen.
Wenn man in Mainz geboren ist, ist man da gegen Frankfurt noch mal ein Stück weit mehr motiviert?
Auf jeden Fall, ja. Also, ja, als Mainzer ist man auf jeden Fall noch mal extra motiviert, wenn man gegen Frankfurt spielt.
Jetzt muss ich noch mal nachfragen, weil wenn ich dich schon auf deine Tore anspreche und du eben noch Namen wie Ribéry, Neymar und Mbappé genannt hast, wieso jubelt dann eine Chiara los wie Cristiano Ronaldo?
Ja, das hat sich irgendwie so, ich weiß es nicht, so ergeben. Das ist mir, ich habe auch gar nicht nachgedacht, ich habe es einfach gemacht, ja. Und war beim Frankfurt-Spiel so und seitdem habe ich das irgendwie weitergeführt, weil es dann irgendwie so zum Ritual wurde. Und ja, ich würde auch gerne mal wie Mbappé jubeln, so verschränkt mit den Armen, aber irgendwie in dem Moment fällt mir das nie ein und ich mache immer denselben.
Wenn man jetzt nochmal auf dich persönlich da so ein bisschen guckt in der Bundesliga, du hast ja vorhin schon selber gesagt, du bist so eine technikaffine Spielerin und du hast auch sehr viel Geschwindigkeit. Ist das trotzdem, was du jetzt auch merkst, dass du das auch in der Liga einfach sehr gut auf den Platz bringen kannst und dir da schon Vorteile erspielen kannst?
Ja, das ist auf jeden Fall mein größter Vorteil, die Schnelligkeit. Das ist, glaube ich, das A und O im Fußball. Wenn du schnell bist, bist du immer ganz oben dabei. Und ja, wenn du dann noch Technik dazu hast, macht das, glaube ich, den Unterschied.
Ich habe vor 11 Jahren mal einen Artikel über dich gelesen, also den habe ich jetzt gelesen, wo du als blonder Blitz betitelt worden bist. Bist du ganz froh, dass sich dieser vom Boulevard, sage ich mal, verhängte Spitznamen nicht durchgesetzt hat?
Ach, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Also es passt ja auch irgendwie blond und Blitz, ja. Schnell bin ich und blond auch. Also es ist absolut in Ordnung.
Das ist ja sowas, eine Geschwindigkeit. Wie ist das zum Beispiel sowas, was man vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr zum Einsatz bringen kann? Also wenn ihr noch ein bisschen mehr Tiefe einfach in die gegnerische Hälfte kriegt und dich da mehr zum Einsatz, sich da mehr in Aktion setzen könnt, ist das so eine Chance auch noch einfach, die ihr habt, die man vielleicht noch ein bisschen besser einsetzen kann?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Geschwindigkeit über außen macht uns eigentlich aus und deswegen sind wir auch im Kontern so stark. Wir haben ja auch über links, über Patricia George, eine enorme Geschwindigkeit, also mindestens genauso schnell wie ich. Und das ist einfach unsere Waffe. Und wenn wir dann die Pässe wirklich gespielt bekommen und dann läuft es auch, ja. Aber wir sind halt auch angewiesen auf die Pässe und dann müssen wir natürlich auch was Gutes draus machen.
Lass uns vielleicht ganz kurz, wir wollen gleich noch ein bisschen ausführlicher nochmal über dich sprechen, auch so über deinen Werdegang. Ich würde vielleicht ganz kurz nochmal einfach allgemein beim SC Sand bleiben, weil ich glaube, das ist, um auch mal diesen Verein zu versuchen, so ein Stück weit auch mal zu fassen, weil im Prinzip, man nimmt das gerne so, das ist ein modernes Fußballmärchen, aber ein Stück weit trifft es ja auch hier schon zu, weil ich glaube immer so, Sand ist immer noch so die große Unbekannte. Ich glaube, frag mal aus allen ja gut, die wissen es, aber frag mal rum, wo liegt eigentlich Sand? Ich weiß nicht, wie viel dir wirklich sagen kann, wo der Ortenaukreis ist. Sand ist halt mal, das kann man sagen, ist ein Ortsteil von Willstedt. Sand hat an sich 2000 Einwohner. Das Stadion, das Orsay-Stadion hat mehr Plätze, als eigentlich Einwohner in Sand sind. Ja? Das muss man sich mal überlegen. Und diese Mannschaft spielt in der Frauen-Bundesliga. Die erste Herrenmannschaft spielt Kreisliga B, Staffel 1. So, das ist also schon da im Badischen Kreis ein wirklich kleines Fleckchen, hat schon aber eine Historie, muss man dazu sagen. Sand hat schon 1996 in der Fußball-Bundesliga gespielt. Damals noch, da war die Bundesliga noch zweigleisig, sind sie aufgestiegen, haben 95-96 als Aufsteiger in der Bundesliga Süd den 6. Platz gemacht. Und dann im nächsten Jahr ist aber die Bundesliga eingleisig geworden. Dann gab es die Relegation. Und dann sind sie gescheitert, ja, an einem großen Namen SC Klingelseekach. Wird vielen nichts sagen, aber damals mit Leuten wie Renate Lingor. Der Verein, da haben unter anderem vorher auch Silvia Neid gespielt, Ulrike Ballweg. Also da ist Sand damals in der Relegation zur eingleisigen Bundesliga gescheitert. Wie gesagt, dann lange Zeit zweite Liga, auch Regionalliga. Und sind dann jetzt 2004 14 wieder zurück, seitdem auch dauerhaftes Bundesliga-Mitglied, immer so im Bereich 7, 8, 9, 10, immer gehalten. Ich habe es eben schon angedeutet, zweimal Pokalfinale in Folge. Also das, da darf man schon von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Und jetzt komme ich zum Ende, um das auch mal in so eine Frage an Chiara umzuwandeln. Mit vielen, mit denen ich spreche, die sagen immer, boah, aber wenn du in Sand spielst, in Sand, das ist so, in England sagen sie a rainy day in Stoke. Bei Stoke City will keiner spielen, genauso wenig wie, glaube ich, wenige in Sand spielen wollen. Was ist es, was macht Sand, und du bist jetzt zwar ein Jahr da, aber du hast diesen Verein ja jetzt auch schon so ein bisschen erlebt. Was macht Sand so besonders, was charakterisiere diesen Verein doch mal ein Stück weit?
Ja, ich glaube, das ganze Dorf lebt eigentlich für den Verein, also jeder kennt dich auch im Dorf und ja, weiß Bescheid, auch gefühlt der ganze Ortenaukreis ja, ist für Sand. Und als noch Zuschauer am Anfang erlaubt waren, hast du auch einfach diese Stimmung gehabt. Ja, die Leute, die waren von draußen dabei, die haben dich mitgerissen. Und dann ist es für jeden Gegner schwer, in Sand zu spielen. Ja, da wirst du gepusht. Und ja, und der Verein ist auch einfach sehr familiär. Und die Leute sind unglaublich süß. Und vor allem die Fans sind der Wahnsinn, also was die alles vorbereiten. Wir haben den Erdmännchen-Fanclub, also was die schon alles gemacht haben. Bekommst du eine Spielerin des Spiels, Tasse, oder an Weihnachten gab es für jeden eine kleine Tasche mit Süßigkeiten, und das ist einfach, das kommt von Herzen von den Leuten, und das macht eigentlich den Unterschied vom SC Sand.
Ist das dann auch vielleicht genau das, was man auch ein Stück weit braucht, diesen Zusammenhalt, dass es eben nicht nur, sag ich mal, dieses Freundin müsst ihr sein, sondern dass so, was du sagst, so ein ganzer Ort dahinter steht, dass dieser ganze Ort das auch lebt, was einen dann auch so ein Stück weit Zusammenhalt schafft, weil ich glaube einfach, wenn wir nur vom reinen, von der individuellen Klasse, gibt es wahrscheinlich viele Mannschaften, die wahrscheinlich stärker besetzt sind, aber als Einheit einfach, deswegen ist es ja nicht umsonst, dass alle sagen, boah, du, in Sand, boah, immer schwierig. Also ist es genau das?
Ja, ich glaube, das macht einfach Sand aus, ja. Hier sind nicht die finanziellsten, größten Mittel einfach hier, um die Topstars zu holen. Ja, das gibt es ja nicht. Aber hier ist einfach so ein starker Zusammenhalt, und hier zählt einfach das Team. Und das macht, glaube ich, den größten Unterschied, dass du hier, klar, von der Qualität her kannst du nicht wie Bayern München, Hoffenheim oder die größten Talente kommen einfach nicht nach Sand. Aber hier hast du diesen Zusammenhalt und dieses Dorf hinter dir und diesen Spirit. Ja, das ist was, glaube ich, ganz Besonderes.
Merkst du auch, wenn man jetzt sieht, du warst vorher in Saarbrücken. Saarbrücken hat selber eine Männermannschaft, die in der dritten Liga spielt, wo ich mal sage, wo der Männerfußball in der Stadt da noch ein bisschen mehr im Fokus steht. Merkt man auch da nochmal einen Unterschied jetzt, dass halt wirklich beim SC Sand einfach die Frauenmannschaft auch die Mannschaft ist, die halt das Aushängeschild ist?
Ja, ich denke schon. Also Saarbrücken war auch ein super Verein, aber da sind halt die Männer immer noch die Nummer eins, ja. Die spielen in der dritten Bundesliga jetzt, und die hatten auch bessere Möglichkeiten als wir zum Training, ja, das hast du einfach gemerkt, und hier zählen einfach nur wir, und hier ist alles nur für dich ausgelegt, und ja, da ist schon ein Unterschied.
Wenn wir jetzt mal, du hast eben gesagt, die finanziellen Mittel, die sind nicht ganz so groß, klar, bei Sand, es ist ein Stück weit auch alles familiärer, es ist ein ganzer Ort. Jetzt haben wir auf der anderen Seite natürlich auch viele, und das ist natürlich auch ein großer Wunsch, die schreien, wir müssen noch professioneller werden, es müssen noch professionellere Strukturen her. Da wird es, und ich bitte es jetzt nicht angreifend gemeint, aber es ist eine Frage, natürlich werden es dann wahrscheinlich Vereine wie Sand wahrscheinlich schwieriger haben, weil die wahrscheinlich gar nicht über die Mittel, über die Trainingsmöglichkeiten verfügen. Ist das eine Kluft, die vielleicht schwierig wird, wo dann vielleicht am Ende sagen muss, boah, es könnte sein, dass so einer wie Sand auf der Strecke bleibt, was dann natürlich auch ein Stück weit schade ist, wo man sagt, ja, das eine ist gut für den Frauenfußball, das andere ist vielleicht dann genau schade für diese Vereine, denn Sand ist jetzt in der Bundesliga, wir finden aber auch viele, viele dieser Vereine in der zweiten Liga. Wenn wir mal in die zweite Liga gucken, was wir da für Vereine haben, sind viele, die mit guter Jugendarbeit es geschafft haben, sich dahin zu spielen, aber wahrscheinlich, wenn noch mehr Geld fließt, wenn noch mehr professionelle Strukturen da sind, was wir alle wollen, auf der Strecke bleiben könnten.
Ja, also, ja, es ist schwierig. Also am Anfang, jetzt durch Nora Häuble wurde SC Sand mega, mega professionell. Also was wir hier alles aufgebaut haben, vom eigenen Kraftraum, auch auch technisch gesehen, wir sind super gut ausgestattet mit unserem Videoanalysten, ja. Also von der Professionalität ist es hier wirklich ein gutes Level, muss ich echt sagen. Klar, finanziell, wir haben halt nicht diesen Männerverein dahinter und einen großen Konzern, ja, wie andere Bundesligamannschaften. Das wird, denke ich, auch in Zukunft schwierig werden, weil hier bist du abhängig von den Sponsoren, von der Leistung der Mannschaft, ja. Das ist auf jeden Fall schwierig auch umzusetzen für den Verein und deswegen umso bewundernswerter, wie das wirklich die Jahre gemacht wurde. Und ich kann nur sagen, Chapeau.
Wie ist das dann, als du damals angesprochen wurdest und ich sag mal, dann den Schritt ja auch gegangen bist? Was war im Endeffekt dann, was dich auch von dem Projekt Sand überzeugt hat?
Also, mir war es wirklich wichtig, dass es ein sehr familiärer Umgang einfach war, ja. Hier wurde ich direkt gut aufgenommen, die Gespräche waren super und für mich war es schon immer ein Traum, in der ersten Liga zu spielen und mir war es auch klar, ja, ich war 23 damals, habe gedacht, okay, jetzt oder nee, ja. Wenn ich nochmal durchstarten will, muss ich jetzt einfach den Schritt wagen und das habe ich dann auch getan und beim SC Sand war mir auch klar, okay, gut, da habe ich vielleicht auch Chancen zu spielen und mich zu präsentieren und deswegen war das auch ein guter Schritt für mich, auch Fuß zu fassen in der Bundesliga.
Wenn wir dann auch mal jetzt schauen, du hast schon auch bei einigen Vereinen gespielt, aber wenn ich jetzt mal die Vereine rausnehme, bei denen du im Frauenbereich dann gespielt hast, Schott Mainz, Saarbrücken, Sand, das ist ja schon, sag ich mal, ein Stück weit alles so dieselbe Kante, wo man noch nah auch am zu Hause ist. Und weil du es auch jetzt schon mehrfach so hast fallen lassen, familiäres Umfeld, ist das vielleicht in der, sag mal, in der Phase, in der du dich jetzt noch befindest, dir auch wichtig, genau diesen familiären Zusammenhalt zu haben, auch vielleicht noch nicht zu weit von zu Hause weg zu sein, weil dir das einfach noch auch viel gerade gibt.
Ja, also auf jeden Fall, als ich jünger war, war das für mich auf jeden Fall schwer, wenn ich gedacht habe, okay, ich bin 6 Stunden oder so von zu Hause entfernt und meine Familie war immer so ein Punkt, der mir irgendwie viel Kraft gegeben hat. Und ich war auch hier, also ich wohne ja hier in Sand in der WG und ich war auch bei mir frei, einmal die Woche fahre ich auch nach Hause, um einfach bei meiner Familie zu sein und vom Fußball abzuschalten. Es tut mir immer gut. Und ja, ich habe auch ja noch studiert in Mainz zu der Zeit, wo ich bei Mainz und Saarbrücken gespielt habe und habe mein Studium BWL jetzt bald beendet, muss noch meine Bachelorarbeit schreiben und es war dann auch gut, dass ich jetzt was in meiner Tasche habe beruflich gesehen und jetzt kann ich voll mich nur noch auf Fußball konzentrieren und dann mal schauen, wo ich dann irgendwann landen werde.
Aber wenn du das schon so sagst, wärst du auch prinzipiell offen dafür, vielleicht irgendwann mal einen weiteren Schritt zu gehen, also jetzt auch geografisch.
Genau, also ja, ich bin jetzt alt genug und klar, wenn ich bei meiner Familie sein kann, nehme ich das gerne an, aber wenn jetzt irgendwo sich was anderes ergeben würde, mein Freund ist ja auch noch Fußballer, er spielt jetzt zurzeit bei Türkgücü München, ja, der ist auch weit von mir weg. Es ist einfach schwierig, immer Familie, Freund, ja, es wäre irgendwann schön, wenn wir vielleicht zusammen mal in einem Verein spielen würden.
Also nächste Station der FC Bayern, höre ich da aus.
Ich habe noch Vertrag bei Sand.
Ah, sehr gutes Medientraining. Das Medientraining sehr gut. Gut, aber da muss der Freund ja auch noch bei Bayern einen Vertrag bekommen. Also München wird ja
Bei
schon
Bayern
fast.
2
Ja.
eher.
Oh, was er dazu sagt, wenn du ihm jetzt nur Bayern 2 zutraust.
Wie ist das, wenn du das Thema gerade selber ansprichst? Du sagtest, dein Mann ist auch Fußballer. Geht es dann auch zu Hause oder wenn ihr euch trefft, geht es dann schon viel um Fußball auch?
Ja, schon. Also ich frage ihn auch nach meinen Spielen, also wenn er sie gucken kann, ja, und was fandest du gut, was eher nicht so. Und das sage ich auch bei ihm, wenn mich irgendwas stört. Also da gibt es schon nach dem Spiel Analysen zu Hause. Und ich glaube, ich bin noch aufgeregter, wenn er spielt, als wenn ich selbst spiele.
Wie ist denn die Torbilanz diese Saison? Wer führt denn da?
Ja, auf jeden Fall ich. Also letzte Saison war er besser oder ja, ziemlich gleich. Aber jetzt war es auch schwierig für ihn. Bei Türkgücü hat er nicht so den großen Erfolg mit momentan. Und ja, bei Männern ist es halt nochmal eine andere Sache als bei Frauen, ne?
Allgemein ist ja so, ich sag mal, Fußballer schon immer ein Thema bei dir gewesen. Also du hast ja lange bei den Jungs gespielt, du hast viel mit deinem Bruder gespielt. War das das, was du sagen würdest, was dir für deinen persönlichen Weg auch was gebracht hat, dass du eben viel mit Männern auf dem Platz standest auch?
Auf jeden Fall. Also für mich. Voll. Also mit Jungs, das war schon immer, ja, das hat mich aber glücklich gemacht, mit Jungs zu spielen. Ich würde es auch heute noch gern tun. ist es einfach die Schnelligkeit im Spiel, schon in der Jugend, auch das Körperliche, was irgendwann dazukommt. Ja, irgendwann bist du nicht mehr gleich mit den Jungs, irgendwann werden die einfach breiter und ist es einfach schwieriger und sich da durchzusetzen, glaube ich, gibt nochmal so den letzten Schwung und ja, das macht es schon aus.
Hört man ja auf jeden Fall auch immer wieder. Eine andere Entscheidung würde ich gerne nochmal mit dir besprechen. Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ich habe aber auch gelesen, dass du vor 10 Jahren, als du noch auch hauptsächlich mit Jungs zusammen gespielt hast, habe ich gelesen, dass es eigentlich schon, dass du schon beim FFC Frankfurt damals noch mittrainiert hast. Auch das schon irgendwie auch so weit stand, dass du, glaube ich, geplant sogar zu Frankfurt dann gehst. Dann wurde es aber 2012 Schott Mainz. Hat dein Bruder da auch eine große Rolle? Wie kam es dann dazu, dass du dich für diesen Verein entschieden hast?
Ja, also ich habe ja auch noch bei Schott Mainz mit den Jungs gespielt. Und ja, die Frauen waren ja ganz nah an mir. Und ja, ich war bei Frankfurt auch im Training, habe mir das alles angeschaut. Ich war noch ziemlich, ziemlich jung und habe schon mit den Großen mittrainiert. Das war auf jeden Fall eine super Erfahrung. Aber Frankfurt ist halt auch eine Strecke und von mir, von Mainz, ja. Und dann hätte mich meine Mutter immer fahren müssen, aber meine Eltern sind ja auch beide berufstätig. Und als kleines Mädchen immer nach Frankfurt zu fahren, das ist jetzt auch nicht so einfach. Und ich habe dann, glaube ich, noch ein Jahr Jungs noch mitgespielt, weil mir es auch noch wichtig war. Und ja, und dann war das mit Schott Mainz, dass dort was entsteht und dass sie in die zweite Bundesliga aufsteigen wollen. Und das haben wir auch dann direkt dort geschafft, ja. Und dort sind auch erfahrene Spielerinnen dann gewesen, wie Maike Weber zum Beispiel, von denen ich dann auch viel lernen konnte. Und deswegen bin ich in der Heimat geblieben, in meiner Schule, ja. Es war alles zu Hause und ja, deswegen ist es damals nicht mit Frankfurt so gekommen, aber es war auch eine schöne Erfahrung, dort mitzutrainieren mit Nadine Angerer. Ja, da waren alle großen Namen, Gare Frekes, ja, und ich als kleines Mädchen neben dran, also es war super.
Wie ist das da so als kleines, als junges, ich sage nicht klein, als junges
Ja.
Mädchen? Oder wie warst du selbst als Typ? Warst du eher so, komm, egal, freche Göre und ich gebe trotzdem? Oder ist man ein Stück weit doch, warst du eher so, oh Gott, das ist Nadine Angerer, oh mein Gott. Also.
Also erst muss man schon ein bisschen schüchtern, wenn man so in die Kabine kommt und ja, erstmal am besten gar nichts reden. Aber dann auf dem Platz, ja, dann spielt man einfach und dann gibt es auch keine Unterschiede mehr, wer ist, ja. Und ich wollte mich damals zeigen und ja, das habe ich auch gemacht und das war einfach eine tolle Erfahrung.
Ja, mittlerweile gewinnst du gegen Frankfurt. Ich würde sagen, der Weg ist zwar ganz okay, oder?
Ja. Ja.
Danny, wie sieht es aus? Wollen wir den fußballerischen Block abschließen und noch ein bisschen zum letzten Thema kommen, oder?
Frag das auch Chiara.
Ja, alles gut.
Wir hatten uns bei dir noch aufgeschrieben, so ein bisschen Instagram und was wir am Anfang ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben, Mode. Auch beides Sachen, die in deinem Leben auf jeden Fall stattfinden. Würdest du sagen, Mode ist sowas, also was interessiert dich an Mode und was macht Spaß daran?
Ja, also ich mag das auf jeden Fall, mich ja modisch mit den neuesten Trends sozusagen irgendwie anzuziehen und da ist halt auch Instagram so eine Plattform, wo man sich einfach so Inspiration holen kann, ja. Und ja, es hat mich schon immer Spaß gemacht, ja, nicht zu verkleiden, aber so in verschiedene Rollen zu schlüpfen und auch Fotos zu machen. Ich male auch sehr gerne Bilder zu Hause und ja, so Kunst und Mode war schon immer so mein Ding.
Aber ist im Prinzip auch, ist natürlich ein Stück weit, wenn man es jetzt bei Instagram betrachtet, man lebt das natürlich auch ein Stück weit dann in der Öffentlichkeit aus, macht das auch gerne. Ist das,
Ja.
wo du sagst, im Prinzip, das mache ich eigentlich wirklich nur für mich, weil ich habe Spaß daran? Oder ist es ein Stück weit auch, um, ich weiß nicht, ob man es machen muss, aber es gibt ja immer noch die Ressentiments, Vorurteile gegenüber dem Frauenfußball. Und so, das sind da alles, ich will jetzt nicht die Wörter in den Mund nehmen, aber es
Ja.
gibt halt schon so oftmals die Leute, die schlechtes Ansehen haben. Und hier zu sagen, hey, Frauenfußball ist auch attraktiv und auch nicht nur, also sportlich, also ist wie, ist das, spielt das ein Stück weit mit oder machst du es einfach nur, weil du Lust drauf hast, für dich persönlich?
Ja, also erstmal eigentlich mache ich das nur für mich persönlich, weil ich es einfach mag. Aber ja, das heißt nicht nur, weil es Fußball ist, dass wir alle Frauen, dass wir alle männlich sind und wir uns nicht weiblich auch zeigen können. Also ja, wer so Vorurteile hat, ist einfach falsch. Es gibt wunderschöne Fußballerinnen und ja, man soll sich nicht verstecken. Man kann sich ja auch zeigen und nur wenn man Fußball spielt, heißt es das nicht, dass man, keine Ahnung, nicht modig sein kann, auf gar keinen Fall. Ich meine, die Männer, so ein Aubameyang in so einem Glitzeranzug, ja, das gibt's ja auch.
Ja, aber es ist genau, das ist ja trotzdem komisch, dass du sagst es genau. Das sagt man, oh Gott, Mann, das ist ein Paradiesvogel. Genau, so Aubameyang, den feiert man. Aber irgendwie hat man immer noch das Gefühl, wenn man mal Frauen sieht, die sich auch noch ein bisschen, auch ein bisschen mehr sexy, ein bisschen mehr zeigen, hat man gleich das Gefühl, oh Gott, die spielt Fußball. Also man kann da gar nicht glauben, sie passt ja gar nicht zum Fußball. Das ist immer mein Gefühl, dass ich das immer noch ein bisschen vorherrscht, dieser Gedanke.
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich zu Leuten sage, die mich jetzt nicht so kennen. Ja, hey, ich spiele Fußball. Wie, du spielst Fußball? Ja, aber warum wird das dann so vom Aussehen abhängig gemacht, ja? Also bei Männern ist es wirklich gar keine Frage, aber bei uns spielt das irgendwie eine Rolle. Keine Ahnung, wer diese Vorurteile gemacht hat, aber Fußballerinnen sind auch hübsch, ja.
Ja, also ich sag mal, da sieht man ja auch so ein bisschen wieder auch in so einer Schlagzeile wie der blonde Blitz. Das wird es jetzt wahrscheinlich auch immer ein Mann nicht schreiben, der blonde Haare hat, ne? Also das spielt einfach, das Äußerliche spielt bei euch einfach immer noch eine viel größere Rolle, ne? Das ist schon so.
Ja, das Schlimme ist halt ja eben genau dann, finde ich, dass es auf der einen Seite diese Vorteile gibt, auf der anderen Seite aber im Positiven dann aber auch ganz, ganz schnell, finde ich, im Sexismus artet, wenn ich dann eine Bildschlagzeile sehe, wie hässlich Sieg durch unsere Hübscheste, als Julia Gwin dann halt einmal das Siegtor bei der WM geschossen hat. Also da ist mir die Lücke auch zu groß, einfach so. Die Verhältnismäßigkeiten passen mir da überhaupt nicht. Dass man am Ende dann doch wieder, wenn es drauf ankommt, wenn ich eine Schlagzeile brauche, doch wieder nur aufs Äußerliche reduziert werde.
Ja, sowas geht eigentlich gar nicht. Ja, bei den Männern hört man sowas ja gar nicht, so der Hübscheste. Ich meine, es gibt ja auch Mario Gomez, der auch wahrscheinlich für Unterwäschartikel Mode gemacht hat, also Werbung gemacht hat, oder Ronaldo, der seine Unterhosen hat. Aber über die wird nie geschrieben, unser Model hat das Tor geschossen, ja. Es ist einfach komplett anders, aber diese Vorurteile werden auch leider meistens von Männern gemacht, ja. Es ist auch einfach so, ja, die Männer feiern die Männer, weil sie cool aussehen, und uns dann, oh, hier hat man mal eine Hübsche beim Fußball, ja. Also das ist eigentlich durch die Männer auch ein bisschen geschuldet.
Wie ist das jetzt bei Instagram? Da du ja jemand bist, der sich da halt auch einfach schön präsentiert, hast du da auch Negativerfahrungen gemacht? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wir waren ja vorhin beim Thema Hip-Hop, so vis-à-vis die Moderatorin, die kriegt ja dann auch mal wieder sehr sexualisierte Nachrichten und so. Hast du da auch schon negative Erfahrungen gemacht, dass du auch irgendwie blöde Nachrichten bekommst?
Ja, ich krieg auf jeden Fall auch blöde Nachrichten, auch, ja, sexistische Nachrichten, auch aufs Aussehen, ja, angepeilte Nachrichten, ja. Es ist leider so, dagegen kann man nichts machen, aber die werde ich auf jeden Fall ignorieren, oder diese Konten werde ich aber blockieren, weil sowas dulde ich nicht, da werde ich auch gar nicht drauf antworten, weil es bringt einfach nichts, mit so Leuten sich auszutauschen.
Das wollte ich gerade fragen, was würdest du da jetzt gerade jüngeren Nutzerinnen empfehlen, wenn einem sowas passiert? Also meinst du ignorieren einfach?
Ja, ignorieren oder blockieren, dass sie gar keine Chance mehr haben, die Bilder zu sehen oder jemanden zu kontaktieren. Oder man kann es ja auch melden, sexistische Nachrichten mittlerweile, aber es wird es immer geben, ja, man kann es, glaube ich, niemals verhindern, aber ja. Den Leuten darf man einfach keine Plattform geben.
Genau, das gerade die Wörter aus dem Mund genommen. Du darfst denen gar keine Plattform geben. Und ich glaube, wie du auch sagst, man muss sie einfach ignorieren, weil ich glaube, in der Sekunde, wo du drauf eingehst und antwortest, haben sie schon eigentlich das erreicht, was sie eigentlich wollen. Genau. Und dann, damit hast du dann wahrscheinlich dann schon verloren. Eben. Deswegen ist es wahrscheinlich genau das Richtige. Bevor das jetzt, aber wir wollen jetzt gar nicht zu sehr in eine Medien- und eine Gesellschaftskritik abwandeln, wenn wir jetzt, wir waren ja angeschrieben bei Mode, dass es ein großes Hobby ist, wenn wir jetzt auch mal gucken, du hast gesagt eben, BWL-Studium bald abgeschlossen, hast du schon also wird sowas wie Mode immer eher nur so ein Hobby sein, oder hast du im Hinterkopf irgendwie schon mal so einen Plan B, okay, Fußballerkarriere ist auch endlich, gibt es da schon was im Hintergrund, kann Mode etwas sein, wo du auch dich beruflich orientieren möchtest, oder ist und bleibt es lieber einfach ein schönes Hobby?
Ja, also mir hat im Studium besonders Marketing Spaß gemacht, und ja, das kann man halt gut verbinden mit verschiedenen Unternehmen, ja, wie zum Beispiel Nike, da wäre ich ja auch wieder eine Mode, aber auch Fußballbranche irgendwie oder Adidas, ja, da kann man ja irgendwie beides so verbinden, also ja.
Hättest du jetzt nicht eigentlich Orsay sagen müssen, als in Sand ansässige?
Oder Orsay, ja, natürlich. Ja, es gibt ja viele Unternehmen, wirklich, wo man wirklich was machen kann. Auch Mode oder auch Ich will mich noch nicht festlegen, ob Mode oder vielleicht bleibe ich auch im sportlichen Bereich, ja. Mit Marketing ist man ja viel, sehr flexibel.
Ich würde sagen, wir steuern langsam auf die Zielgerade zu. Wir haben noch drei Sätze für dich, Chiara, die
Ja.
du gleich bitte einmal vervollständigst, wenn ich sie anfange. Aber vorher hat Jenny noch das Rätsel, anhand dessen ihr wieder unseren nächsten Gast erraten könntet.
Jawohl. Wir haben ja jetzt gesagt, alle 12 Vereine durch. Kommen wir zu unserem Gast in 2 Wochen. So viel verrate ich. Sie ist nicht aktiv bei einem der aktuellen 12 Bundesliga-Vereine. Mehr sage ich nicht. Die 3 Tipps aber sind: Ich komme eigentlich aus einer begeisterten Tischtennisfamilie. Der zweite Hinweis ist: Ich habe in der Frauen-Bundesliga bei 3 verschiedenen Vereinen gespielt. Und machen wir es ein Stück weit leichter und ein Stück weit einfacher. Manche wechseln ihre Rückennummer. Ich habe meinen Namen auf dem Rücken gewechselt während meiner Karriere. Da kommen jetzt sicherlich viele drauf. Machen wir es wieder ein Stück weit einfacher. Wir freuen uns also auf diesen Gast in 2 Wochen. Und da werden wir natürlich ausgiebig auch über das Spitzenspiel zwischen Wolfsburg und den Bayern sprechen.
Aber wenn du sagst, ich komme aus einer Tischtennisfamilie, heißt das, da ist jemand, den man auch kennt aus dem Tischtennisbereich? Oder also, das ist ja jetzt ein sehr spezieller Tipp.
Nee, ich sage nur, also das ist ja, da können wir natürlich in 2 Wochen mit ihr drüber sprechen. Ich habe nur gesagt, sie kommt aus einer begeisterten Tischtennisfamilie.
Okay.
Also ihre Eltern, die sind Tischtennis. Sie ist auch anfangs ihrer Karriere, hat sie Tischtennis und Fußball gespielt, hat sich aber dann für das größere Bällchen entschieden. Ich glaube auch, da können wir mit ihr drüber sprechen. Ich glaube, Familie wollte erst auch, dass sie an der Platte bleibt, aber es wurde der Pitch.
Okay. Alles klar. Dann, ihr dürft wie immer fleißig raten. Ihr könnt uns gerne bei Instagram zum Beispiel schreiben, wenn ihr die Lösung gefunden habt. Ihr findet uns unter Frau Specht unterstrich Podcast. Da dürft ihr uns gerne auch folgen. Ihr dürft uns auch bei Spotify folgen und abonnieren, um nochmal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Und ihr dürft natürlich auch Chiara gerne bei Instagram folgen. Aber jetzt haben wir noch 3 Sätze für dich, Chiara. Ich fange mal an mit, wenn ich gegen meinen Mann spiele.
Dann wird es immer ernst, weil der Gewinner wird den ganzen Abend hier Sprüche machen. Und wenn ich verliere, dann kann ich mir ganz schön viel anhören.
Wenn ich einen Insta-Kanal empfehlen würde, dann.
Dann wäre es Cheyana. Sehr gute Mode. Und ja, coole Bilder. Muss man sich mal angucken. Cooles Profil.
Und am letzten Spieltag steht der SC Sand.
Nicht mehr auf dem Abstiegsplatz.
Okay, die Antwort habe ich erwartet. Sehr gut. Ja, Chiara, dann vielen herzlichen Dank erstmal. Ich denke, ihr habt noch spannende Wochen vor euch. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Also wir haben es ja vorhin gesagt, sowohl oben als auch unten ist noch
Ja.
überhaupt nichts geklärt. Wir sind echt gespannt, wenn wir uns hier ja dann in 6 Wochen dann zum Saisonabschluss mit wem auch immer dann treffen, wie die Tabelle dann so aussehen wird. Wir wünschen dir und dem SC Sand natürlich weiterhin viel Erfolg. Das ist ein tolles Projekt, es macht immer Spaß, euch zuzugucken und wäre, denke ich, auf jeden Fall ein Verlust für die Liga, wenn ihr es nicht schaffen würdet. Deswegen drücken wir die Daumen.
Danke.
Ansonsten.
Zuzugucken, guter Stichwort, nochmal schnell gesagt für alle Hörer, man kann die ganzen letzten Spieltage jetzt auch live auf DFB-TV verfolgen. Also auch nochmal eine super Sache, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir meckern häufig. Also das Saisonfinale der Frauen-Bundesliga könnt ihr komplett live und in Farbe überall sehen. Nicht nur bei DFB-TV, die Vereine machen ja teilweise auch selbst auf ihren Vereinskanälen was. Also auch da wissen wir, dass Sandsturm-TV da aktiv ist. Also wie gesagt, das volle Programm, freuen wir uns, das jetzt in den nächsten Wochen zu verfolgen.
Genau. Schaut Fußball, hört unser Podcast, habt eine schöne Restwoche
Genau.
und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.
Ciao.